Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Mein Name ist Niklas Kreuz. Ich bin Leiter des Instituts für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung in der schönen Stadt Hamburg.
Und genau da treffen wir uns auch auf dem Börsentag 2019. Sie haben hier auch einen Vortrag gehalten mit dem Titel Die Kunst des langfristig erfolgreichen Anlegens, wie man die typischen Anlegerfehler durch Marktpsychologie vermeidet. Ich möchte den Titel mal so ein bisschen sezieren und mit Ihnen besprechen, um was es genau da gehen wird. Beginnen wir doch mal mit dem Anfang. Die Kunst des langfristig erfolgreichen Anlegens. Muss ich natürlich erstmal fragen, was bedeutet überhaupt langfristig?
Das ist unterschiedlich. Langfristig, sagt man in der grauen Theorie, ist alles länger als 7 Jahre, 7 bis 10 Jahre. Es ist aber in der Tat wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je nach Individuum, was anlegen möchte und auch in welche Assetklasse man anlegen möchte.
Wie würden Sie langfristig definieren?
Alles, was einen Anlagehorizont größer als 10 Jahre in Betracht zieht, ist für mich ein langfristiger Investor. Und ab da lohnt es sich auch schon und auch in Teilen vorher eine relativ hohe Aktienquote im Portfolio zu haben.
Ja, da sind wir schon beim Thema Anlegen. Was bedeutet denn erfolgreich anlegen? Natürlich mit Gewinn, das ist natürlich eine der grundsätzlichen Dinge, die man als Investor, als Anleger haben möchte. Aber ab wann kann man es als erfolgreich bezeichnen, beziehungsweise umgekehrt, ab wann ist es kein Erfolg?
Also es ist ein Erfolg, wenn ein Plus dahinter steht, also wenn Sie eine grüne prozentuale Zahl haben. Minus bedeutet Misserfolg, aber ich würde es nicht so eindimensional sehen, nur ausschließlich auf die Rendite bezogen, sondern Sie müssen immer risikoadjustierte Performance in Betracht ziehen, weil es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen, aber es gibt ja halt nur 2, 3 Wege, die ohne große Umwege kontinuierlich risikoadjustiert eine erfolgreiche Performance bringen. Also will heißen, 2 Wege, einer ist sehr volatil und führt mich zu B, der andere führt nahezu linear zu B. Im optimalsten Falle, sagt die graue Theorie, wähle B.
Aber dann sind wir ja schon bei dem letzten Wort, was in Ihrem ersten Satz im Titel noch fehlt, nämlich die Kunst. Ist das eine Kunst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde es als Handwerk bezeichnen, als solides Handwerk. Denn all das, was ich erlebt habe in meiner beruflichen Karriere, mittlerweile auch schon seit 35 Jahren am Markt, ich habe unterschiedlichste Vermögensverwaltung für alle renommierten Banken geleitet als Chief Investment Officer und ich habe über 100 Portfolio Manager ausgebildet. Ich kann Ihnen sagen, dass all die Menschen, die da ausgebildet wurden, letzten Endes, wenn sie ihre Demut gefunden haben vor dem Markt und wenn sie auch verstanden haben, dass es weniger um die einzelne Person angeht, die anlegt, sondern um die Wahrnehmungsanomalien und die Verhaltensanomalien am Markt, die richtig zu antizipieren, dann ist es ein sehr, sehr erfolgreicher Weg. Also mit der nötigen Distanz, aber es ist ein reines Handwerk. Es hat wenig mit Kunst zu tun, wobei Kunst auch eine Assetklasse sein kann, die ins Portfolio gehört.
Okay, das ist ein Nebenerzählast, den ich vielleicht mal später öffnen würde. Wobei, Moment, jetzt interessiert es mich doch, die ins Portfolio gehört?
Ja, in der Tat, weil stark unkorreliert. Man muss dann Kunst nochmal definieren. Manche nehmen das wahr als etwas, um es irgendwo plastisch an die Wand zu hängen, aber es gibt viele unterschiedliche Stilrichtungen. Ich denke da auch an Videoanimation, ich denke auch an unterschiedliche Dinge, die letzten Endes für andere auch einen größeren Wert haben. Es ist selbst die Briefmarkensammlung. Wenn Sie etwas wählen im Bereich der Kunst und es ist selten und es ist qualitativ hochwertig, dann können Sie damit eine ordentliche Rendite erzielen.
Aber sollte man das auch machen? Also würden Sie einem Privatanleger hier auf einem Börsentag empfehlen, ein Teil Ihres Portfolios sollte Kunst sein oder Briefmarken oder Oldtimer oder Whisky oder was man da nicht alles nennen kann?
Ja, also ich glaube, nach dem Whisky-Konsum fängt dann die Kunst an zu philosophieren. Oldtimer würde ich auch weniger als Kunst sehen, wobei viele Oldtimer-Liebhaber natürlich das auch definitiv so sehen.
Ja, hab ich ausgewählt wegen dem Seltenheitswert und weil es auch in diese Definition reinpasst.
Richtig, es ist eine unkorrelierte Assetklasse. Das ist wichtig, um breit zu diversifizieren. Das hat etwas mit Tobins Theorem zu tun, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Aber grundsätzlich darauf zu achten, dass man unkorrelierte Assets ins Portfolio mit beimischt, ist ein absolut sinnvoller Weg.
Jetzt hatten Sie, hiermit schließe ich diesen Erzählast wieder und komme zurück zu dem, was Sie eigentlich davor gesagt hatten. Nämlich Sie hatten von emotionslos gesprochen, Sie hatten gesagt, den Markt mit Demut betrachten, weg von dem Ego gelöst quasi und von der einzelnen Person. Und da sind wir auch bei dem zweiten Satz in Ihrem Titel, nämlich wie man typische Anlegerfehler durch Marktpsychologie vermeidet. Ich habe heute schon ein ähnliches Gespräch geführt. Da ging es vor allen Dingen um die Emotionen Angst und Gier. Was würden Sie als Marktpsychologie bezeichnen? Also auch dieses Zusammenspiel oder dieser Unterschied zwischen Angst und Gier?
Es ist eine Wechselwirkung. Es gibt viele Hirnareale, die da noch mit reinspielen. Die Formatio reticularis als quasi Spotlight für in der Manege, die dann quasi das Angstzentrum, die Amygdala und die Insula aktivieren, aber eben halt auch für das Belohnungszentrum, den Nucleus Accumbens, zuständig sind. Ich würde eher davon ausgehen, dass man, wenn man sich dieser Verhaltensanomalien bewusst wird, dass man durchaus Fehler vermeiden kann, wie einen Home Bias, um es kurz zu erklären, rund 80% der deutschen Anleger haben deutsche Titel, Anleihen, deutsche Aktien im Depot. Das ist eine asymmetrische Diversifikation. Das ist nicht sinnvoll. Darüber hinaus gibt es so eine Form, Sie haben es so gerade so schön angesprochen, die Kompetenzillusion, dass ich vermeintlich immer alles besser weiß. Es gibt einen sogenannten Dispositionseffekt, dass man Gewinne zu schnell realisiert und Verluste, da schaut man einfach zu. Und da ist genau dieser Nucleus Accumbens, der Ihnen gleich suggeriert, Mensch, da sind Gewinne drauf, die nehme ich mal schnell mit. Und am Ende haben Sie dann ein Depot mit ganz, ganz vielen Verlustbringern. Und da schauen Sie einfach weg. Und das ist dann quasi das Fluchtzentrum, das Angstzentrum, weil wir uns damit nicht beschäftigen wollen, weil wir diese Verlustaversion haben, weil wir letzten Endes auch uns nicht selber eingestehen können in unserem Ego, dass wir Verluste auch mal realisieren müssen. Wir müssen es aber tun, weil wir Kapital binden für gute Investments. Deshalb Trailing Stop, so als erster Tipp schon mal vorweg, auch wenn es nicht gefragt war.
Ja, aber dann kommen wir doch quasi jetzt, bevor wir zu den Handlungsanweisungen sozusagen kommen, erstmal noch zu den typischen Anlagefehlern. Ein paar dieser Anlagefehler haben Sie jetzt ja schon genannt, verliebt in eine Aktie zu sein und ähnliches. Was würden Sie noch ausführen? Was sind für Sie die typischen Anlagefehler, die Sie hier auf einem Börsentag wie hier auch ansprechen?
Das ist eine sehr, sehr gute Fragestellung. Also wenn man hier durch den Börsentag geht, ich finde das, was der HBK dort grandios in über 20 Jahren geschaffen hat, ist wirklich fabulös. Man sieht viel Licht. Man sieht viel Marketing, man sieht Glücksräder, die sich drehen, man sieht Gewinnmöglichkeiten, Lostrommeln. All das appelliert in Richtung unserer Psyche, unserer Irrationalität, dass wir mit Emotionen eben halt zum Kauf verführt werden. Das ist nicht nur in der Finanzindustrie, das können Sie überall sehen. Und genau dieser Aspekt, den sollte man letzten Endes auch mal kritisch reflektieren, weil es ist nicht sinnvoll. Und wenn man wirklich eine Regel für sich definieren sollte, dann ist es die: Dort, wo viele stehen, hat man selber wenig Platz. Sie müssen antizyklisch agieren. Und wenn wieder ein Modethema wie ESG, Robo-Advising, wie das Thema BRIC, ja, es gibt noch weitere Themen. Wir haben TMT mal in den Ende der 90er gehabt. Wir wissen doch, was daraus geworden ist. Und das mal wirklich zu reflektieren und die grundsätzlichen Regeln wie breite Diversifikation, auf die Kosten zu achten. All das, was hier, muss ja auch bezahlt werden, was man hier an schönen Eindrücken sammelt. Das ist aber nicht zuträglich für die Performance. Also wirklich Nachkosten, das Kaufmannsprinzip und das mit einem ordentlichen Kernsatellitenansatz, so propagiere ich das immer sehr, sehr gerne, dass man einen Kern hat, mit dem man wenig transferiert, indem man einfach den in Ruhe stehen lässt. Dafür gibt es sehr, sehr gute Investmentvehikel, unter anderem ETCs oder ETFs. Und darüber hinaus dann wirklich mit 20% das Alpha zu suchen oder zu generieren, das ist der richtige Weg. Und sich nicht von grellem Licht oder Lostrommeln letzten Endes beeinflussen zu lassen, weil das letzten Endes immer zu Lasten der Performance geht.
Also das fand ich jetzt interessant, dass Sie sagen, quasi dahin gehen, wo niemand steht. Oder besser gesagt, das kann man sich ja auch auf die Aktien übertragen. Nicht die Trends und auch nicht die Trendaktien kaufen, sondern die keiner will. Nach dem christlichen Prinzip nehmen, wenn andere geben, wenn andere nehmen sozusagen. Wenn ich mir jetzt überlege, was ist das denn gerade? Da haben wir auf der einen Seite die Zykliker, gerade die mitteleuropäischen Zykliker, die im Zuge dieses Handelskonflikts ganz schön auf den Deckel gekriegt haben. Aber noch mehr, wenn Sie jetzt ESG ansprechen, dann sind es ja vor allen Dingen die Ölfirmen beispielsweise, die keiner mehr haben will. Selbst der norwegische Staatsfonds streicht das aus seinem Anlageinvestment, obwohl das Geld daher herkommt. Sind das denn Dinge, wo Sie sagen, da greife ich jetzt zu?
Das ist auch sehr, sehr interessant und wirklich auch eine sehr fundierte Frage. Also der norwegische Staatsfonds hat eine grundsätzlich taktisch sinnvolle Entscheidung getroffen. Ich will das nicht weiter kommentieren. wenn Sie in die ESG-Produkte reinschauen und auch wirklich in die renommierten, zumindest die, die uns in der Werbung immer suggeriert werden, dann finden Sie in den Top-10-Positionen mindestens ein Mineralölunternehmen oder ein Dienstleister, der damit zu tun hat. Ich will nicht von Etikettenschwindel reden, weil man kann alles argumentieren und positiv darstellen, sodass selbst, entschuldigen Sie, vielleicht wird das nicht gesendet, aber die größte Umweltsau in einen ESG-Fonds investiert oder einen ESG-Fonds in solch ein Unternehmen investiert. Man kann es argumentativ immer wieder nach links oder nach rechts drehen. Es ist ein Thema, was moralisch, ethisch absolut jetzt sinnvoll diskutiert werden muss, weil wir diese Klimaveränderungen haben und weil es uns grundsätzlich als Bevölkerung auf diesem Planeten wirklich gefährdet. Aber ob man das mit solchen Fonds erwirtschaftet, das wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt auch eben halt Licht, wo Schatten ist, wo viel Schatten ist. Es gibt unterschiedliche kleinere, renommierte Unternehmen, die sich wirklich die Mühe machen, ordentliches Research zu betreiben. Und nach unterschiedlichen Anlagesystemen wie Franz von Assisi, wie der alte Franziskanerklosterorden angelegt hat oder wie er anlegen würde, nach moralischen, ethischen Gesichtspunkten, eben halt nicht nur nach ökologischen Gesichtspunkten. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer die Frage auch für einen kleinen Investor, die er sich immer stellen muss. Was will er bezwecken mit dem Kapital, was er zur Verfügung hat? Denn er kann auch Gutes damit bewirken.
Gehen wir mal noch ein paar Handwerkszeuge durch. Sie hatten ja gesagt, das ist ein Handwerk. Frage ich mal so ein paar übliche Größen. Investitionsquote, wie viel Liquidität braucht man? Wie viel sollte investiert sein?
Ja, also
um langfristig erfolgreich zu sein, das muss ich ja noch hinzufügen.
Ja, grundsätzlich rate ich immer dazu, und das ist der einer der größten Fehler, die immer wieder private Investoren machen. Und da haben die Institutionellen halt den Vorteil, erstmal Verluste nach unten hin absichern, das heißt mit Trailing Stop zu arbeiten. Aber wenn es dann zu Investitionen kommt, relativ zügig auch zu investieren, weil es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt nur immer den Zeitpunkt, und das erlebe ich immer wieder im Institut auch, dass Menschen nicht investieren. Aus welchen Gründen auch immer, weil nicht der richtige Zeitpunkt, weil die Aktienmärkte falsch bewertet sind, wie auch immer. Wir wissen nicht, wo der Kapitalmarkt morgen steht. Und wo auch letzten Endes die Kapitalmarktprognosen immer mit einem großen Delta-Abweichung prognostizieren. Das heißt also, die Cashquote möglichst gering halten, sofern man einen langen Anlagehorizont hat. Und im Zuge der Niedrigzinsphase ganz deutlich ist die Aktie, also die Beteiligung am Produktivkapital, die langfristig sinnvollste Anlage. Das können Sie statistisch mit einer hohen Signifikanz immer wieder nachvollziehen. Und so agieren auch institutionelle beziehungsweise professionelle Investoren. Und konkret auf die Cashquote, weil Sie es angesprochen haben, man kann sich ja eine taktische Cashquote vorhalten. Und man kann ja auch letzten Endes auf der Fixed-Income-Seite, sprich im Anleihenbereich, rund 10% als eine Art strategische Cashquote sehen, die man dann taktisch anpasst, wenn man es benötigt. Aber Cash möglichst gering zu halten, weil die Opportunitätskosten, sprich entgangener Zinsgewinn oder Aktienrenditegewinn, ist zu groß in den jetzigen Zeiten der Niedrigzinsphase.
Dann haben wir ja schon viele anlagestrategische Dinge auch schon besprochen. Ich möchte mal beim Privatanleger bleiben, weil Sie gerade die Strategien der Institutionellen angesprochen haben, weil ich denke, die meisten Börsentagbesucher werden wohl eher die Privaten sein. Es gibt ja noch einen alten Börsenspruch, einen klassischen Anlegerfehler, dass es hin und her macht Taschen leer. Deshalb auch die Frage dazu, um langfristig erfolgreich zu sein, wie oft sollte der Privatanleger denn überprüfen? Also Buy and Hold, sagen viele, gibt es nicht mehr. Wenn Sie jetzt aber auf einen Zeitraum von 10 Jahren schauen, gibt es vielleicht ja doch. Also wie viel Selbstentscheider sollte der Selbstentscheider denn tatsächlich sein?
Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Sie waren beim Vortrag, weil genau hin und her macht Taschen leer. Das war auch einer der Themen, die wir auch angeführt haben. In der Tat, also wenn man mit einer durchschnittlichen Kostenquote in unserer Finanzindustrie von knapp 2,5-3% rechnet und so viel kostet das, dann auch in externer Hand mit Investmentfonds der Gesamtkostenquote. Und davon rede ich jetzt nicht nur die TER, sondern all die anderen weichen Faktoren wie eine leistungsabhängige Fee, die damit reinspielt, dann sollte man diese Kosten möglichst niedrig halten. Sobald sie aktiv werden, dann produzieren sie auch Kosten. Deshalb wäre meine Empfehlung immer 80-20, also 80% im Kern sollte man alle Vierteljahre mal anschauen gegenüber seiner Ertragserwartung, seiner Risikoneigung, Risikobereitschaft hingehen überprüfen und das im vierteljährlichen Rhythmus. Wenn Sie eine kritische Marktlage haben, ist es notwendig, häufiger drauf zu schauen. Das ist geboten, das ist genauso wie wenn Sie zum Arzt gehen. Sie kriegen eine schlimme Krebsdiagnose, dann sollten Sie auch nochmal einen zweiten, dritten Arzt aufsuchen und das in der kurzfristigen Zeit. Wenn es aber so, wie es derzeit, seit über 10 Jahren, wir glauben es ja gar nicht, wir sind jetzt im 11. Jahr der Börsenhosse sind, dann sollte sich jetzt zum Ende eines solchen Superzykluses die Menschen schon regelmäßig damit beschäftigen und mit Trailing Stops arbeiten. Weil am Ende sehen wir immer, wieso institutionelle gegenüber den privaten Investoren ein Vorteil sind. Das liegt ausschließlich daran, dass sie mit Stop-Loss-Marken arbeiten, dass sie Verlusten nicht zuschauen, wie sie sich vergrößern. Ich kenne keinen Institutionellen, der nicht rechtzeitig oder in Teilen einfach die Telekom-Aktie verkauft hat. Und ich möchte nicht wissen, wie es im Gegensatz dazu aussieht, wie viele Telekom-Aktien noch in privater Hand sind.
Also, um nochmal zu einer Frage, die ich im Prinzip schon gestellt habe, zurückzukommen. Sie hatten mir auf die Frage, ist das eine Kunst, geantwortet. Nein, eigentlich ist es ein Handwerk. Vielleicht ist es auch beides ein bisschen. Kann das der Private überhaupt, also der herkömmliche Börsentagbesucher, er kann es bestimmt lernen, aber das dauert vermutlich auch seine Zeit. Sie sehen schon, ich drücke mich ganz vorsichtig aus. Ich stelle die Frage nur mal ganz einfach. Kann das der Private?
Ja, mit Zeit. Mit Zeit, Muße, Demut und einfach der Disziplin und dem Wunsch nach Wissen. Es gibt aber auch Menschen, die einfach nicht die Zeit oder die Muße oder die Lust dafür entwickeln. Und dann muss man einfach auch sagen, ja, gib es in dritte Hände. Aber es sorglos einfach in dritte Hände zu geben und nicht mehr drauf zu achten, das ist wiederum zu sorglos. Also jeder kann das. Es ist nicht so komplex. Es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist sicherlich mit vielen Anglizismen verbunden, aber wenn man 11, 12 Regeln, die wir in unserem Institut immer wieder propagieren bei Invios, dann kann man es lernen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, diese finanzielle Allgemeinbildung weiter herauszutragen. Wir halten jetzt ja heute zum Beispiel nicht nur einen Vortrag, sind bei der Podiumsdiskussion, sind in unterschiedlichen Interviewsituationen, wo wir genau dieses Wissen versuchen zu vermitteln. Nein, wir geben auch Seminare. Also sofern der Wunsch besteht, gibt es ganz, ganz viele Wettbewerber auch, die Seminare kostenpflichtig oder kostenlos anbieten, wo man das Rüstwerkzeug lernt. Und dann heißt es praktisch üben. Und dann bitte den grundsätzlichen Fehler nicht mal alles auf eine Karte setzen, sondern langsam in kleinen Tranchen probieren, ausprobieren und seinen Style oder seine Handelsstrategie zu finden, die für einen persönlich passt. Und dann langfristig dabei bleiben. Und dann nicht hektisch hin und her, denn das macht, wie Sie so schön sagen, die Taschen leer. Achten Sie ein bisschen auf die Kosten. Da gibt es sehr, sehr schöne Plattformen, wo Sie überhaupt keine Ausgabeaufschläge bezahlen müssen. Das können Sie auch über unsere Internetseiten abgreifen, über www.invios.de. Damit werde ich aber jetzt auch den Werbejingle beenden. Und dann heißt es einfach Geduld haben und nochmal, wenn Sie ein Bauchgefühl haben, verlassen Sie sich auch auf das Bauchgefühl und weniger auf den Bankberater. Denn da sind andere Interessen dahinter, in der Regel.
Ja, ganz viele Themen, die wir jetzt versucht haben, in kurzer Zeit zusammenzufassen. Ansonsten natürlich Börsenradio hören, das hilft auch immer. Herr Kreuz, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Das ist auch übrigens ein sehr, sehr guter Tipp. Börsenradio hören. Ich werde es für die Zukunft weitermachen.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.